Vinyl und Wein, der Musikpodcast, der zusammenbringt. Spannende Persönlichkeiten, einzigartige Alben auf Vinyl und liebevoll ausgesuchter Wein.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Vinyl und Wein. Wir sind zurück aus der Sommerpause. Und wir, das sind meine Wenigkeit, Boris Rogosch und unser Resident Sommelier Jonas Hauke. Und gemeinsam melden wir uns heute aus dem Grill Royal Hamburg, einem Ort, an dem Wein, Musik und gute Gespräche seit jeher zusammengehören. Und genau darum geht es auch heute. Unser Gast ist nämlich niemand geringerer als Fritz Keller. Winzer, Gastronom, Unternehmer, ehemaliger DFB-Präsident und einer der Mitbegründer des Grill Royal Hamburg. Wir sind sozusagen heute bei ihm zu Gast. Fritz stammt aus einer traditionsreichen Winzerfamilie am Kaiserstuhl, wo er das Weingut Franz Keller zu einem der führenden Häuser Deutschlands gemacht hat. Seine Leidenschaft gilt den Burgundersorten, vor allem dem Spätburgunder, die er auf internationales Spitzenniveau gebracht hat. Gleichzeitig aber pflegt er auch die Bordeaux-Tradition seiner Familie, Struktur, Tiefe und Klarheit im Wein und im Denken. Fritz hat die deutsche Weinszene geprägt als Winzer, Gastronom und Kulturvermittler. Denn er hat auch ein Wein- und Musikfestival in seiner Heimatregion auf die Beine gestellt, das Pinot und Rock Festival. Hier bringt er Wein, Musik und Lebensfreude zusammen. Und Fritz hat es sich natürlich nicht nehmen lassen, zu unserer lustigen Runde auch ein paar Weine beizusteuern. Das haben wir natürlich auch getan. Und überraschenderweise geht es los mit einem Lambrusco. Wer hätte das gedacht? Und dazu hat sich Fritz unter anderem Musik von Genesis, Udo Lindenberg, Miles Davis und Deep Purple gewünscht. Wir reden über Wein, über Haltung, Verantwortung und Genuss und über das, was Fritz Keller ausmacht. Seine echte Leidenschaft für das Leben und für den Geschmack. Also, viel Spaß mit Fritz Keller, guter Musik und vor allem Wein. Aber vorher gibt's noch ein kleines bisschen Werbung. Feinkost Käfer, die charismatischste Feinkostmarke im deutschsprachigen Raum. Wer schon mal im Stammhaus von Feinkost Käfer in der Prinzregentenstraße in München durch die kulinarischen Produktwelten gewandelt ist, der weiß, dieses Lebensmittelgeschäft ist eine wahre Bühne, auf der stetig neue, überraschende Gaumenfreuden aus der Region, der Ferne und natürlich eigene Kreationen präsentiert werden. Vor allem der Weinkeller beeindruckt mit auserlesenen Weinen und Spiritosen, darunter wahre Schätze, die wir natürlich auch sehr, sehr gerne in diesem Podcast verkosten. Und wer es nicht nach München ins Stammhaus schafft, für den gibt es den Feinkostkäfer Online-Shop. Der bietet eine großartige Vielfalt an sorgfältig ausgewählter Kulinarik und natürlich Weine für höchste Geschmackserlebnisse. Unter www.feinkost-käfer.de könnt ihr diese vielen Köstlichkeiten aus dem Online-Shop direkt zu euch nach Hause kommen lassen. Also viel Spaß beim Entdecken der Käfergenusswelt unter www.feinkost-käfer.de. Feinkost Käfer, die charismatischste Feinkostmarke im deutschsprachigen Raum. Das geht ja gleich richtig gut los hier, richtig mit ordentlich Dampf. Fritz Keller, hast du heute richtig Dampf schon drauf? Es ist morgens, ne? Müssen wir einfach mal dazu sagen.
Ja, und? Es ist die beste Zeit. Also ja? Es ist nicht ganz früh morgens, es ist 11 Uhr. Es ist vielleicht für dich morgens, aber für mich und Zwinzer
sind wir manchmal ein bisschen früh.
Da ist die Mittagspause schon durch, ne? Um 11.
Zweite Vesper, wie man bei uns.
Zweite Vesper.
Dritte Schorle.
Und Schorle dazu.
Ja, wir dürfen dazu sagen, wir sitzen wieder mal im Weinraum, im Grill Royal Hamburg. Vor anderthalb Jahren haben wir uns das letzte Mal hier getroffen. Ja. Seitdem sind wir ja hier Residents geworden, Podcast Residents, und freuen uns immer hier zu sein. Müssen auch sagen, unsere Gäste sind auch immer schlichtweg begeistert. Nur wenn wir ihnen erzählen, sie dürfen nicht ins Weinregal greifen.
Können wir drüber reden, wie wir es machen.
Schön aber, dass du jetzt endlich hier bist bei Vinyl und Wein, weil das ist dein Thema.
Ja, natürlich. Alles alles, was die Sinne bewegt. Alles, was Menschen zusammen zum Tanzen, zum Trinken und zum Essen bringt.
Du bewegst dich gerne unter Menschen natürlich. Du hast mir mal gesagt, ich bin Menschenfreund.
Ja.
Und das merkt man auch sofort, wenn du den Raum betrittst. Ich sag das ja selten, aber man merkt das, ob jemand sowas um sich herum hat, eine Aura hat oder nicht. Und dann haben wir den Song gehört, also das war eben übrigens Genesis für all die, die es nicht erkannt haben. Jesus, he knows me. Also ich wollte jetzt nicht dich in die kirchliche Ecke bringen, aber...
Kannst du ruhig.
Ja?
Kannst du ruhig, weil ich finde die Werte, die wir da draus gehört haben und der Respekt vor allem, wie wir, was wir haben und was wir bekommen sind, das ist durchaus, ich bin gläubig, keine Frage und sehr gerne und es bringt mir auch sehr viel und ja und vor allen Dingen hilft es auch für Menschenfreunde, weil da wirst du dazu getrimmt, dass du Menschen lieben sollst,
ja.
Egal wie auch immer, ja. Aber und wen auch immer. Und deshalb ist der Respekt. Und wenn du so viel mit der Natur zusammenarbeitest wie als Winzer, da musst du sagen, boah, da ist was. Da ist einer da oder mehrere da oder whatever, die einfach das irgendwann mal kreiert haben müssen, weil anders geht es gar nicht, ja. Und ja, und das ist der Respekt und es hat uns sehr viele Werte gegeben, wie wir allen anderen Menschen zu helfen haben, wie wir anderen Menschen dienen dürfen können, was Spaß macht.
Mhm. Ist und, ja nichts Schlimmes, ist ja eher was Gutes.
Nein, ganz im Gegenteil, ne? Weil du kriegst sofort dieses Feedback.
Ja.
Also deshalb, also ich liebe nichts mehr wie im Restaurant ein bisschen auszuhelfen und ein bisschen gut für gute Laune zu halten und den Honneurs zu machen, mit den Menschen zu sprechen. Und so bin ich jeden Abend in irgendeiner Kneipe, wo ich irgendwie mit dabei bin. Und du kriegst dann als Winzer auch das, was du irgendwann mal gepflanzt hast, siehst du, wenn die Leute das probieren, schlucken und glänzende Augen kriegen. Und deshalb ist es einfach, das ist ja Freude am Leben und übrigens auch, was uns die Religion, das Christentum auch lernt, ist eigentlich Freude am Erfolg anderer Menschen zu haben und nicht zu neiden. Das ist die größte Katastrophe unserer Zeit. Also vielleicht ein bisschen mehr wieder zurück auf christliche Werte und mit der katholischen Lebensfreude natürlich. Also das ist ja klar, ohne das geht's nicht. Du musst ja immer wieder verzeihen, ist übrigens auch in unserem Staat drin. Das heißt Sühne, ja, wenn du was angestellt hast, aber du kannst auch wieder zurück in die Gesellschaft. Das ist elementar für alles, für das gesamte Leben, für das gesamte westliche Welt eigentlich.
Das ist jetzt aber schon mal ein ganz schwerer Einstieg gewesen.
Entschuldigung, sorry.
Nee, meine Schuld. Und weißt du, wen wir jetzt mal zu Wort kommen lassen müssen? Wir lassen das jetzt sacken, aber ich teile das absolut mit dir. Wir haben ja noch einen Jonas dabei.
Oh,
unser
ja.
Resident-Sommelier ist ja mit am Start wieder. Ihr kennt euch?
Ja, klar.
Ja, wir haben uns gar nicht
klar.
Allzu langer Zeit bei euch im Adler getroffen. Das war sehr schön. Wir starten mit ein bisschen was Sprudeligen. Jetzt natürlich immer so das Thema, was bringt man mit? Du kennst sehr viel. Ich fand's, oder weil in letzter Zeit bei mir im Laden ich es gerne verkaufe, Lambrusco. Und ich glaube, Lambrusco ist einer der Schaumweine, der vielleicht die letzten Jahre nicht das beste Image hatte.
Mhm.
Ich glaube, meine ersten Lambruski, die ich getrunken habe, Lambruscos? Schwieriger Plural.
Waren halt jetzt eine Magnumflasche, dann reicht
ja, genau.
Lambrusco. Die kam ja immer in der Magnumflasche.
Lambruscolettos. Das ist jetzt der Falistra aus dem Hause Podere il Saliceto. Ich hoffe, ich habe es nicht zu falsch ausgesprochen. Lambrusco aus Norditalien, hier ein kleiner Betrieb, 2005 gegründet, so ein bisschen an den Stadttoren von Modena. Trocken ausgebauter Schaumwein, klassische Flaschengärung, unglaublich stark als Aperitif, so ein bisschen von einem leichten Rosé geprägt.
Wow.
Bisschen moderater in der Pellage, ne? Sehr erfrischend, sehr fein. Ich finde eigentlich ein cooler Start in so einen Abend, wenn man mit ein paar Freunden unterwegs ist, Flasche aufreißen, hinstellen, Spaß haben. Und währenddessen die Weinkarte blättern, auf was da noch so kommt.
Das ist großartig.
Zum also, Wohl.
Ja, schön,
dass du da bist.
Vielen
Dank, dass wir da sein dürfen.
Salute.
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 Ab in Herbst.
Ja, Salute müssen wir sagen. Ja,
schöne Farbe auch. Mm. Und es zeigt auch, dass mit wenig Schwefel gearbeitet worden ist.
Genau. Betrieb ist weitestgehend bio-organisch, biodynamisch.
Sehr gut.
Ja. super trocken, ne?
Und das merkt man, das ist ja das, was bei Labrusco alles kaputt gemacht hat, diese Aromenkacke, ja, die immer, die immer alle die gleichen schmeckt und dann, ja, ja, kommt hinterher, damit man nichts mehr schmeckt, so viel Traubensaft dazu, ja, oder gestoppt in der Gärung, dass, ja, dass es nichts ist, dass es der Exitus für jeden Leichtdiabetiker ist. Also und das ist echt, das kann man trinken. Ja. Also da kannst du eine Flasche trinken, ja, und wunderbar. Oh, vielen, vielen herzlichen Dank.
Super gerne. Nein, ich finde auch, das ist so ein Thema, die Schaumweinwelt ist sehr groß. Ich hatte erst überlegt, ob ich was aus deinem Hause mitbringe und wir das blind verkosten, aber das...
Bloß nicht, das machen wir immer.
Das macht ihr oft genug.
Aber ich muss was zur Schaumwein-Situation überhaupt sagen. In den letzten Jahren werden einige Sekterzeuger oder Schaumweinerzeuger in der Champagne immer größer. Und wenn man größer wird, dann muss man was mit dem Champagner machen, damit er jeder schmeckt. Hm. Deshalb haben wir eine Verfruchtigung und eine Versüßung bestimmter auch Rosés, die immer noch sehr populär, ja, sind. Und süß ist einfach der einfachste Geschmack. Ja. Hm. Alles andere müssen wir lernen. Also wie bei der Musik übrigens auch. Wir fangen mit Hänschen klein an und dann mit Tralala.
Ganz einfache Melodien.
Ja. Ganz einfache Melodien. Und dann geht's vielleicht mit Lieder, die wir singen, und dann geht's weiter. Manche bleiben dann ihr ganzes Leben lang, gehen atemlos durch die Nacht und empfinden das als ihre Benchmark der, ja, der Musik. Und wieder andere, und das muss man wirklich lernen, gehen dann zum Jazz, zum Rock oder Klassik. Also ich liebe alle Musik, die handgemacht ist und die einfach Sinn macht und die den Geist anregt. Und beim Wein und Shampoos ist es genau dasselbe. Mhm. Wir fangen an mit süßen Weinen, weil die Muttermilch ist süß, die Gummibärchen sind süß. Und,
aber fairerweise, wenn ich da ganz eingrätschen darf, man, ja, merkt das in der Gastronomie extrem stark, junge Leute und Kabinett, also leicht fein herbe Weine,
ja,
funktioniert fantastisch, um Leute so ein bisschen zum Weingeschmack zu erziehen.
Ja, das ist ein Abholer, ja, das ist in Ordnung. Mhm. Also, und ich habe ja auch nichts gegen gute, einfache Popmusik, aber nicht nur das ganze Leben lang da dran. Nee,
man kleben. Muss sich weiterentwickeln. Ne?
Muss sich weiterentwickeln. Und beim Wein ist es genauso. Und dann irgendwann mal kommt man auf Pinots, auf Chardonnays und auf richtig durchgegorene Rieslinge, die 5 und 10 Jahre alt sind.
Ja.
Und beim Rotwein ist es so, da muss eine tiefe Farbe, aber das machen wir ja später, komm. Ich ziehe hier dir schon wieder anders.
Nö,
ja,
das ist eine von den Folgen, wo es wieder du, nicht zu Wort kommt.
Hey Leute, mir ist klar, wir sind zu dritt. Ich mache dann die Anmoderation für die Musik. Aber um nochmal hier, du hast ja gerade über Musik gesprochen, und Genesis ist ja auch so eine Band, wo man sagt, die kann man sich auch ein bisschen überhören, aber wenn du tiefer reingehst, auch in die nicht so populären, wir haben jetzt einen populären Song gehört,
klar,
fantastische Musik und absolut, vor allen Dingen über eine extrem lange Zeitspanne. Übrigens, dieses Album ist das letzte Album mit Phil Collins, okay, bei Genesis. Ja. Dann hat er ja seine Solo-Pfade eingeschlagen.
Großartige
beziehungsweise
Musiker.
Davor war er auch schon Solo.
Ja.
Aber das ist das letzte Album. Passt denn jetzt dieser Song zum Getränk?
Absolut.
Ja?
Ist leicht spritzig.
Ja.
Und
energetisch.
Energetisch, und du kannst nicht aufhören zu trinken.
Ja.
Und du kriegst Appetit auf mehr.
So. Ja. Und ich finde, bei Genesis braucht man ab und zu mal Pausen,
ja,
wie beim Trinken auch. Und dann muss es wieder Spaß machen, dass ich das höre. Und das ist genau dasselbe beim Wein. Wenn eine Flasche leer ist, ist das beste Zeichen. Und nicht Probeweine zu machen, die nur für Zirpsele-Slöpfler und möchte gern Tester hingehen, sondern einfach, wenn die Flasche leer ist und ich habe am nächsten Tag wieder Lust, oh, war das geil gestern. Und ich habe wieder Lust, die aufzumachen, das ist das,
ja,
richtige
Gefühl. Also den
das ist wie bei Musik, ja, den Wein auch. Ja. Sehr, ich bin sehr, 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 sehr dankbar. Danke.
Sehr schön, danke.
Ich saß neulich in einer Runde mit nicht so erfahrenen Weintrinkern,
mhm,
und die haben mir gesagt, sie kaufen in der Regel nach Etikett.
Ja, mein Vater hat immer gesagt, Snobismus ist der zweite Weg zur Bildung. Also das ist der zweite Bildungsweg.
Ja.
Und das, also irgendwie haben die viele, die nach ein Etikett gemacht haben, das auch verdient. Und viele gehen halt mit sehr viel Marketing und sehr viel Werbung dahinter und um die Leute zu brainwashen.
Ja, ja.
Und da muss man halt hingehen und was anderes mal probieren. Und ich finde, mein Vater hat immer gesagt, hey, es muss ein Wein geben, der jeder bezahlbar ist und der sich jeder leisten kann und der nicht eben übersüßt ist. Und das wird zwar immer schwieriger, weil Handarbeit in den Reben auch, wo du, das ist Handwerk, es ist viel Handarbeit. Handlese ist für mich und für uns, die wir anständige Weine machen, unabdingbar für die höchste Qualität, aber eine Erntemaschine ersetzt bis zu 55 Mitarbeiter.
55?
Ja, also wenn die jetzt Tag und Nacht drei Schichten haben. Und deshalb, also wir sind ja gerade fertig mit der Ernte,
ja.
Jetzt Ende September, und die Leute waren fertig. Und waren übrigens auch ein paar Sommeliers da, die mitgemacht haben und die nach drei Tagen fast einen Orthopäden gebraucht haben. Aber dieses Jahr keinen Unfallchirurgen, weil noch alle Finger dran waren. Aber die waren fertig mit der Welt. Und normalerweise, erster Abend haben wir einen getrunken zusammen, was Wunderbares gegessen. Zweiter Abend nicht so lange getrunken. Dritter Abend sind alle ins Bett gegangen. Und das ist einfach, ich finde es auch wichtig, dass man den Respekt und die Wertschätzung.
Ja, harte Handarbeit.
Ja, der ganzen Leserinnen, die aus Rumänien, Bulgarien und Polen kommen, seit Jahren die gleichen. Und die das mit Freude machen. Ja.
Ja.
Und also ein guter Wein kostet halt ein Geld. Das ist halt so. Weil die Leute müssen ja auch was Anständiges verdienen.
Da sind wir wieder bei dieser Diskussion. Und du sagtest das eben. Ein Wein, den sich jeder leisten kann.
Ja.
Und der aber auf einem hohen Niveau gemacht ist.
Ja.
Wo ist denn da jetzt die Preisgrenze?
Das ist sehr unterschiedlich.
Die ungefähre. Also,
der wird in Deutschland immer schwieriger, weil wir eine Arbeitszeitgesetzgebung haben, die nicht für die Landwirtschaft geschaffen ist. Ein Beispiel. Nach zwei Wochen der Lese hat der Wetterbericht am Montag Regen gebracht.
Ja.
Wir haben natürlich bis Freitag gelesen, und dann hätten wir sollen zu Hause sitzen und sagen, oh, jetzt ist es schön Sonnenschein und jetzt warten wir, bis am Montag der Regen den Rest kaputt macht. Das funktioniert nicht, weil irgendjemand, wenn du die Werkstatt draußen hast, musst du eben dann reagieren.
Klar.
Und wir sind natürlich trotzdem lesen gegangen. Haben aber dann am Montag, Dienstag und Mittwoch gefeiert. Aber eigentlich geht es gegen das Gesetz. Es ist unmöglich, das normalerweise zu machen. Ja, das ist einfach bescheuert. Da sind irgendwelche Sesselpupser in einem klimatisierten Büro, das sowohl für die Gastro wie auch für die Landwirtschaft eben Voraussetzungen setzt, die nicht so sind. Aber wo ist der Ansatz? Also ich habe vor 20 Jahren ein Solidaritätsprojekt gemacht und damals mit über 280 Winzer, wo wir ein Qualitätsmanagement gemacht haben für einen Wein, der sich jeder leisten kann.
Ja.
Aber wir wissen ja, in Deutschland, der Durchschnittspreis ist katastrophal nieder, sodass eigentlich kein handwerklich gemachtes möglich ist. Und und der liegt bei 7 Euro. Und Das ist dreimal so hoch wie die normale Durchschnittspreis.
Der ja unfassbar niedrig ist.
Das ist beim Discounter. Das ist gibt's leider nur noch im Süden.
Ja.
Und das ist und dadurch konnten aber auch Lagen bewirtschaftet werden.
Du darfst hier Namen nennen übrigens.
Also das ist bei Aldi Süd. Ja. Und ich habe so viel auf die Fresse gekriegt deshalb. Der Keller, der verkauft jetzt seinen Wein bei Aldi Süd. Und so. Das ist kein einziger Tropfen von uns. Aber wir haben durch dieses Qualitätsmanagementsystem das hingekriegt, viele Menschen, die sonst normalerweise sehr billige Sachen trinken, zum ersten Mal einen handwerklich gemachten Wein kommt und sie abgeholt. Ja, das ist ein richtig trockener Weißburgunder und das läuft seit 20 Jahren.
Ja.
Und wir haben dadurch Landschaft, also Lagen erhalten, die es eigentlich heute sonst nicht mehr gibt. Das brauchen wir auch für die Biodiversität.
Also sonst hätte man nicht wirtschaftlich agieren können dort.
Nein. Und wir haben dann grundsätzlich ein Problem, das ist die Verstädterung der Hirne. Das heißt,
das ist gut. Nee, das ist nicht gut, aber ein guter Begriff, ja.
Weil die Leute wissen nicht mehr, wie Nahrung, wie Wein, wie landwirtschaftliche Produkte gemacht werden. Und dass wir eben über die Landwirtschaft, wenn sie biologisch und nachhaltig gemacht wird, ja, einfach dafür da sind, um nachhaltig und einfach biodivers da sind und die Umwelt erhalten. Also ich könnte, wir unterhalten uns jetzt lieber über den nächsten Wein, weil sonst...
Verstädterung der Hirne, aber das ist in der Tat, das passt aber auch ein bisschen zusammen mit den Sesselpupsern.
Jo.
Ja, das ist ja so eine Gemengelage, ja, wo das Verständnis komplett fehlt. Und die Augen aber groß werden, wenn du plötzlich etwas erklärst, wovon aber die meisten Leute denken, das ist ja immer so. Die haben ja auch so eine verklärte Romantik, nicht?
Ja, genau.
Aber dass die auch irgendwie geschaffen werden muss, erhalten werden muss.
Ja, und deshalb bin ich einfach, also für die richtige Nachhaltigkeit, ja, auch in der Politik und nicht irgendetwas, was sich natürlich gut anhört. Wir dürfen nur so und so viele Stunden arbeiten in der Woche. Das lässt sich super verkaufen, ist aber nur an heute gedacht und morgen und übermorgen ist
nicht unsere Freiheit. So. Ja. Was machen wir jetzt, Wein oder Musik?
Über morgen. Ich glaube, das ist, also wir haben jetzt von euch was im Glas, vom Weingut Keller. Aber da glaube ich eher ein Projekt, das dann schon die nächste Generation, glaube ich, so ein bisschen mehr bei euch umgesetzt hat. Chardonnay 3 Dörfer, aktueller Jahrgang 23 muss das sein. Für mich heute auch der neue Jahrgang zur Premiere. Ich finde es sehr spannend. Aber da würde ich doch jetzt einfach an dich übergeben.
Du kannst, hab doch du sowas dazu.
Also das ist, jetzt kann ich auch nur
arbeite doch du mal, Mann. Ja.
Also Chardonnay 3 Dörfer, was ganz spannend ist, wir waren ja vor ein paar Wochen da und du hast es ja auch nochmal erzählt, wenn ich das alles richtig in Erinnerung hatte, der Abend war relativ lang und hart. es ist natürlich so, und das sehen wir in einigen Betrieben in Deutschland, dass natürlich, ihr habt unglaublich viel Lagen, Einzellagen, kleine Lagen, Steillagen, etc. Wie lukrativ und sinnvoll ist es, wenn man 40 Lagen abfüllt mit jeweils 200 Flaschen? Blödsinn. Macht keinen Sinn.
Absolut.
Und was hier, glaube ich, so ein bisschen Friedrich, also der Keller 3, quasi losgetreten hat. Vierter schon?
Vier oder fünf sogar,
ja. einer von den ganzen.
Hast mich rausgelassen, ich verstehe das.
ist 3 Dörfer ein Verschnitt verschiedener Lagen, also quasi Gemeindelagen. Wenn man es sieht, hier könnte man den Wein durchaus nach Etikett kaufen. Ich denke, das würde sehr viel Sinn machen. Das ist eine japanische Künstlerin, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die diese Bilder, es ist ein Tuschgemälde, könnte man, glaube ich, sagen, vielleicht.
Acryl
eher.
Mit großem Pinsel.
Genau. Wunderschönes Gemälde. Chardonnay mit einem gewissen Holzausbau, der sich hier aber, finde ich, nie in eine Opulenz erstreckt, sondern einfach in eine gewisse Eleganz reingeht. 23, deutlich weniger reduktiv als 22.
Ja, liegt dann brauchen wir Jahrgang.
Ne, genau, bisschen klassischer wieder. Aber ich finde es ganz geil, ehrlich gesagt. Ne? Fast so ein bisschen kräutrig in der Nase.
Bewabel.
Ja.
Nein, ich finde, ja, also zunächst mal zur Leiko Ikemura.
Ja.
Die hat ein Triptychon gemalt. Das ist eine großartige Künstlerin, die bei der letzten Art Basel von der NZZ eine ganze Zeitung ausschmücken durfte. Und ich habe die kennengelernt, wo mein Bruder Franz in Köln Restaurants gehabt hat und die ganzen Künstler aus Düsseldorf und aus Köln bei ihm ein- und ausgegangen sind. Und sie war damals eine junge Studentin und hat zuerst in Japan studiert und ist dann irgendwann mal, wo man unser neues Weingut gebaut hat, habe ich gelesen, dass sie eine Retro hat im Staatsgalerie in Karlsruhe. Und dann habe ich gesagt, hey Leko, komm mit deinem Mann mal vorbei, ich möchte euch was zeigen. Also das neue Weingut, wo man so nach bauhausischen Kriterien und Form Follows Function gemacht hat. Und das war Winter. Und dann kam sie an und wir sind durch die Reben gelaufen und ich sage, Fried, ich will das malen. Dann habe ich gesagt, Leike, komm, im Sommer, da ist alles grün und saftig und toll. Und sie hat also das Vulkangestein, das Wasser vom Rhein, die Terrassen, wo leicht Schnee bedeckt sind. Und dann sage ich, Leike, was soll das? Komm im Sommer. Sag, nein, weißt du, das ist deine Weine, die strahlen eine Ruhe aus. Eine Ruhe, die sind nicht so laut und die Ruhe kommt wie beim Menschen nur in der Zeit, wo sie sich entspannt und eigentlich gibt's gute Weine nur, wenn die Natur irgendwann mal zur Ruhe kommt. Mhm. Und das hat sie auf die Bilder gemacht und ich finde sie großartig. Also guckt euch die mal an, Leiko Ikemura heißt die, wo so japanische und europäische Kunst verbindet zum Wein. Also wir hatten früher auch ein Lagencuvée, weil wir haben das Glück, dass wir bis zu 300 Meter oder fast 300 Meter Höhenunterschied haben. Und ich habe früher einen Wein gemacht, auch einen Chardonnay, der hieß Franz Anton, nach meinem Großvater, der irgendwann mal in Frankreich und in England gearbeitet hat und zurückgekommen ist und eigentlich das Weingut wieder wachgeküsst hat. Und das war auch eine Höhenlage. Der Friedrich hat gesagt, also ich verstehe, ich will jetzt keine Cuvées mehr machen, ich mache nur noch Lagen. Da habe ich gesagt, okay. Und also wenn bei der Übergabe gibt es ein paar Ems, unter anderem mithelfen, mitwirken und Maul halten.
Ah.
und ich finde es auch ganz wichtig, wenn die nächste Generation, also hat die alte Generation, einfach mal das Maul zu halten. Aber was mich natürlich hier freut in der Geschichte ist, dass er einfach das gleiche Konzept ist.
Ja, und dann doch wieder dahin gekommen ist, ne?
Ja, aber er ist natürlich wesentlich radikaler, wie mein Vater und ich waren, was die Ökologisierung angeht. Wir konnten das auch gar nicht, weil wir haben gar nicht so viel eigene Lagen gehabt. Und ich habe erst angefangen, Weinbau zu bewirtschaften. Und Friedrich ist da voll radikal durch. Mittlerweile haben wir keine Metallpfähle mehr oder machen wir, wenn wir neu anpflanzen, Akazienpfähle und so weiter. Ja. Also wirklich, und er ist jeden Tag in den Reben und ich war ja Kneipier oder bin noch Kneipier und Weinhändler und Winzer und habe dann auch nochmals mit dem Sport getan und meine drei Jungs haben gesagt, hey Vater, du hast einen Schuss.
Ja.
Wahrscheinlich haben sie recht, ist egal. Aber ich habe jetzt einen Sohn, der Konstantin, der die Geschäftsführung Gastro macht und der Koch gelernt hat, auch in Frankreich übrigens auch gearbeitet hat. Und der das wirklich großartig macht, sehr fleißig und mit dem Herzen dabei ist. Der Friedrich, der besser ist wie der Alte und so muss es auch sein, weil jede Generation muss besser sein wie die letzte Generation. Es geht nur mit Fleiß und es geht nur, wenn man den Hintern oder Arsch aufreißt und wenn man einfach mit Spaß und Freude am Produkt dabei ist.
Ja.
Und der Dritte ist beim Sport geblieben, der ist beim Sportclub Freiburg, das ist ein Bundesligist da unten im Süden für euch.
Wir haben schon mal gehört, ja.
Okay.
Wir dürfen ja jetzt auch mit zwei Vereinen wieder.
Oh, herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich.
Nach Freiburg reisen.
Ja, das ist schön. Ich freue mich auch wirklich von ganzem Herzen. Und diese wunderbare Rivalität hier in Hamburg, das ist einfach was Geiles. Und weil da ist immer Feuer drin. Auf jeden Fall haben die jetzt in allen Bereichen mehr Zeit und können sich intensiver und das ist einfach Glück, oder?
Ja. Das ist was für ein Segen auch, dass sich dann alle drei in eine eigene Richtung entwickelt haben, ne? Und das irgendwie dann nicht hinterher zu Unmut kommt.
Und der Wein ist drei Dörfer. Es ist das ist ein Chardonnay, übrigens eine Selektion Massal, das heißt keine hochgezüchteten. Und es gab ja mal die Zeit Anything but Chardonnay.
Ja, genau.
Und es gibt's immer noch viel zu dufti Chardonnays, die dann auch mit einer Aromahefe versehen werden und die da, weil momentan ist Sauvignon Blanc sehr modern und weil es so riecht wie manchmal wie eine Parfümerie. Aber das ist ja auch wieder so ein Abholwein. Aber da gibt es übrigens auch großartige, ja. Also in Bordeaux gibt es ein paar Blancs.
Aber jede Zeit hat so ihre Trends, ne?
Ja.
Werden die eigentlich kürzer oder und vielfältiger?
Manche hören aber auch gar nicht auf, ehrlich gesagt. Ne? Das ist so Thema Sauvignon Blanc. Wir wissen alle, welcher Kontinent da gemeint ist mit dem Trend.
Ja.
Das ist sowas, das wird nicht aufhören. Das wird es wahrscheinlich immer geben.
Das sind die Gummibärchen der Tropfig. Anfänger.
Ja. Jungs, da habe ich eine schöne Überleitung. Okay. Einer, der auch nicht aufhört.
Ja.
Zum Glück nicht aufhört.
Oh ja, ich weiß nicht. Ja. Ich glaube, ich kenne den. Der kommt hier oben aus Hamburg. Ja. Ist es der?
Wohnt unten weit von hier, würde ich mal sagen.
Jo.
Wir sprechen über Udo. Den hast du dir gewünscht und in einer wunderbaren Kombination mit Jan Delay.
Ja.
Und wir hören jetzt Reeperbahn. Und das Ganze kommt von dem Album Udopium, also der Best of, die 2021 erschienen ist. Und du.
Oder so ähnlich.
Erzählst danach mal, warum du den ausgewählt hast. Aber wir hören mal rein, ne?
Ja.
Erstmal hören?
Erst hören.
Erst hören.
Komm.
Alte Gangsterbraut, jetzt bin ich wieder. Das war so schön.
Oh, ja. Er hat so unglaubliche Texte immer gemacht und so witzig. Und Udo, er ist zeitlos.
Ja.
Also ich habe hab den erlebt als junger Kerl, wo er in den Osten mit der Eisenbahn fuhr und die alte Schlageraffen und so weiter sang. Und dann habe ich irgendwann mal festgestellt, wo meine Jungs so im Teenie-Alter waren, dann haben die immer noch oder wieder gehört. Und er erfindet sich immer wieder neu, weil das einfach ein sehr kluger, unglaublich toller Kerl ist. Ja.
Absolut.
Also das ist Rock in Hochkultur. Und sich auch selber nicht so ernst zu nehmen. Und also ich unterstütze so und habe es intensiver in der Vergangenheit gemacht, muss ich gestehen, eine Jugendgruppe Percussion Ensemble Kaiserstuhl heißt das.
Aha, ja.
Das ist ein verrückter Musiklehrer, der Perkussion, der hat auch so in sozialen Brennpunktgebieten Unterricht gemacht und einfach die Leute ans Schlagzeug gebracht und durfte ich jedes Jahr ein Thema wählen. Und ich habe dann die Color of Jazz gemacht, ich habe dann neue Musik gemacht als Thema und die haben dann ein Jahr Zeit gehabt, das einzuüben.
Okay.
Dann Samba do Brasil.
Ja.
Und einmal war Udo Lindenberg dran.
Der als Drummer anfing, ne?
Ja, genau. Ja. Und mit Marimbaphon, weißt du, mit Gitarre, Unterstützung, das sind immer Profis, die mit Kids, also mit ganz kleinen Teenies und Erwachsenen eben was aufhören. Und das war unglaublich. Und der Saal war immer voll, das ist bei uns auf dem Weingut. Das sind dann 250 Leute, also die Generalproben waren voll, auch die, und Udo, das hat so gezogen. Und leider konnte er nicht, aber ich bin ihm auch ein paar Mal begegnet, auch hier, wo wir mit dem Sportclub Freiburg hier gespielt haben, da haben wir ja früher auch immer dann einen Abend vorher hier einquartiert.
Ich meine, bei euch im Adler auch ein Bild gesehen zu haben.
Ja, genau. Das heißt Likorell, bitteschön, ja.
Ich entschuldige mich.
Ja, ganz vorsichtig. Ja,
ein Likorello.
Und da steht drauf, Fritz, du machst dein Ding.
Ja, genau. Und, das wollte ich gerade sagen. Ja.
Und da hat er ein bisschen recht. Ja, ja. Und weil manchmal gegen den Wind, gegen ja, alles. Und das ist er auch, ja, also auch gegen den Strom. Und es ist so großartig. Ich habe mir damals dann die Lieder wünschen dürfen und da wollte ich die Klavierlehrerin. Und da waren natürlich drei Pädagogen dabei. Und haben gesagt, es geht heute nicht mehr.
Darf man nicht mehr?
Ach so, also, ehrlich? Also nur weil Kinder mit gespielt haben und so weiter. Aber ich höre mir das Lied immer wieder an, weil, kennt ihr das? Die Klavierlehrerin
heute. Nee, wir dürfen das auch nicht mehr hören. Wir kennen das nicht mehr.
Also gehört jetzt mal rein. Und es ist so, es ist wirklich traumhaft. Es ist so immer alles zum Schmunzeln und trotzdem immer ein ernster Kern dahinter. Deshalb liebe ich Udo unglaublich.
Ich hatte damals das große Vergnügen, als ich noch in der Musikindustrie gearbeitet habe, mal eine Best-of-6-CD-Package zusammenzustellen von Udo. Und das war Anfang der 90er. Ich meine, da hat man schon Lebenswerke gebaut.
Wahnsinn.
Jetzt wird der gute Junge im nächsten Jahr 80.
Ja.
Also, da ist es Zeit für ein Lebenswerk. Aber du, wie man hört, wirst ja auch schon ausgezeichnet fürs Lebenswerk. Gerade die Tage wieder.
Ja, weiß nicht, ob das fürs Lebenswerk ist.
Hat man mir so erzählt.
Irgendwann, wenn man nicht mehr so viel arbeitet, kriegt man dann Preise. Aber
dann bist du ja nicht mit gemeint. Ne? Du bist ja heute hier, morgen dort.
Nee, aber das Schlimmste war, dass ich schon vor 15 Jahren einen Preis fürs Lebenswerk gekriegt habe.
Oh, das ist schrecklich.
Und ich war leicht beleidigt, ja. Aber ich hatte damals schon wenig Haare und welche, da war sie grau, wahrscheinlich kommt es daher. Oder dass man mich loshaben will. Also, das ist ja auch so.
Es ist Zeit, bitte hören Sie auf, gehen Sie weg, genau. Danke.
Habe ich nicht gemacht, aber egal.
Das klappt ja auch
und
nicht.
Nee, aber gestern, ich habe mich sehr gefreut und zwar für Weinhändler des Jahres, wobei ich echt sagen muss, das, was wir momentan haben, das machen, dass wir haben ein paar Jungs und Mädels bei uns mit dem Friedrich im Team, wo wir uns ganz neu aufgestellt haben. Also wir haben immer noch mit das größte Bordeaux-Angebot in Deutschland.
Hallo, ja.
Und zwar reife Bordeaux. Mhm. Und wenn wir gerade bei Zeitgeist waren, also vor 15, 20 Jahren hat keine Sau Burgunder angerührt, weil der Wein zu hell ist, weil Pinot Noir ist die schwierigste Traubensorte, die es gibt auf der Welt. Mhm. Und das ist eine Diva und kein Mensch hat die getrunken. Ja. Wir haben dann Romane Contis, wir haben Rousseau, bei denen ich mal hospitieren durfte, 30-Jährige da gehabt, die haben wir immer selber getrunken oder Franzosen.
Ja. Keiner wollte, das ist so bescheuert, oder?
Ja. Und heute
reißen sich die Leute so und zahlen Gelder wie sonst was dafür.
Ja, und heute ist es so, dass also Leute, die was auskennen, die haben ja gesagt, nein, Bordeaux trinken wir nicht. Ja. Und also, was bescheuert, weil die noch nie alte Bordeaux getroffen haben.
Und das ist ganz
das ist 20 Jahre alt sein, das Zeugs.
Und das ist super spannend, ne? Also ich kaufe ja wirklich fürs Restaurant sehr viel gereiftes Bordeaux bei euch. Und sei es Aubryons und Latours oder halt auch eben etwas kleinere Häuser. Wir hatten gestern Abend eine Flasche 1983er Chateau Bellegrave und das ist frisch, das ist wirkt total leicht, das hat Säure, es ist lebendig und das ist das Schöne und gerade da ist Bordeaux, finde ich immer sehr spannend, auch in nicht den besten Jahren, nach einer gewissen Zeit, wachen die Weine wieder auf und sind da.
Wir haben das Problem gehabt, dass die irgendwann mal amerikanisiert worden sind und das war der Fehler und das sind sie wieder zurück auf das. Das ist, wenn wir von Zeitgeist reden, das gibt's immer wieder, aber es gibt Gebiete und gibt Weine, die bleiben immer da, wo sie sind. Und das ist denen scheißegal, das ist Burgund, das ist Jura, das ist wurscht egal, was irgendein Schreiberling über neue Mode, die müssen die sich ja auch verkaufen, müssen immer wieder was Neues bringen.
Müssen sich auch neu erfinden, ja.
So,
ja.
Und jetzt, eigentlich ist der Preis, geht er mich gar nichts mehr an, weil ich habe nur einen Keller hinterlassen, aber was die machen, zum Beispiel in Burgund gibt es jedes Jahr ein, zwei neue Betriebe aufgrund der schwierigen Erbschaftssteuergeschichte in Frankreich, dass es ganz schwer ist, Familienbetriebe aufrechtzuerhalten, weil der Neidfaktor doch noch größer ist wie bei uns. Hoffentlich kommt es nicht, dann dann gibt es irgendwann mal keine Familienbetriebe mehr, ja, die in Generationen denken. Mhm. Und deshalb musst du unterwegs sein. Und da gibt es so viele kleine Winzerinnen und Winzer, die großartiges Zeugs machen und wieder neue aufkommen. Und da musst du fit sein. Und deshalb haben wir ein Programm gemacht mit lauter Familienbetriebe. Und alle, die nachhaltig, also nicht das Biodynamie oder sonst was religiös vorwegtragen, ja, ja, sondern wo das Zeugs schmeckt, ja, im Glas. Ja, ja. Und das gibt's genauso bei uns in Deutschland.
Genau, das ist auch schon das im Glas.
Wollte ich jetzt gerade die Überleitung, ja, für dich bringen.
Ich hatte dieselbe Idee.
Ihr seid ja echte Künstler. Ja.
Wir haben nicht abgesprochen. So früh am Morgen kannst du mit so einem Lesen reden.
Genau, hier auch jetzt wieder das Thema, wirklich ein kleines geführtes Familienunternehmen, das Weingut Kranz in Ilbesheim in der Pfalz. Selbes Thema, ne? Es ist ein ganz junger Winzer, Xaver, ja, der vom Papa gerade übernommen hat. Ich glaube, da hält der Papa noch nicht so das Maul wie bei euch, aber der macht schon noch ein bisschen was mit, aber man merkt es hier auch.
Schön, dass du es glaubst, aber okay.
Ja, wahrscheinlich eher nicht.
Aber die Story ist gut.
Ist ein bisschen das Thema. Wunderbar funktionierte harmonische Übergabe eines Betriebs, ne? Und auch hier natürlich nochmal, wenn man es mal, wir durften vor ein paar Wochen, waren wir vor Ort und haben mal Hallo gesagt und haben auch ein paar Sachen noch mehr aus Handschrift des Vaters getrunken. Und wenn man jetzt schaut, was Xaver macht, ist das echt cool zu sehen, ne? Was für eine Lebendigkeit hier in es ist auch ein Chardonnay, muss man dazu sagen, vom Kalkfels. Das ist jetzt der aktuelle Jahrgang mit 24. Ich find's unglaublich gut. Das strahlt, das hat Kraft, das hat ordentlich Intensität und Power.
Ja, also subtile
Power. Ja, ja, ja. Es ist nicht diese Plakative und nee. Ich glaube, das ist das Thema. Also es gibt ja überall auf der Welt gut Chardonnays, das ist nicht das Thema, aber das ganze ABC kam natürlich irgendwie aus dem ganzen California-Movement und yes, klar, wenn ich irgendwie sage, ich gehe ins Napa Valley und trinke von großen namhaften Betrieben Chardonnays und habe das Gefühl, mir haut jemand so ein Ikea-Spanpressregal irgendwie ins Gesicht, das macht wenig Spaß. Holz ist toll und der Einsatz ist großartig, aber es muss immer subtil da und es darf niemals dominiert, es darf nur begleitet sein. Und ich finde, das haben die Mäuse hier echt gut geschafft. Ganz, ganz, ganz toller Wein.
Ja, genau.
Ja, das sind ganz süße Menschen. Ich habe die sehr lieb.
Die habe ich natürlich auch im Keller. Und weil meine Oma hat immer gesagt, wenn du weiterkommen willst, dann musst du deine Mitbewerber nicht nur schätzen, sondern die musst, wenn sie gut sind, auch lieben lernen. Und dann bringst du dich weiter. Das ist eben freie soziale Marktwirtschaft. Wenn immer wieder neue Jungs und Mädels kommen, die was Neues bringen und die anderen wieder nachziehen und sich einfach zum Nachdenken bringen. Wir haben ein bisschen ein Problem momentan im Weinbau. Das habt ihr vielleicht mitgekriegt, auch in der Pfalz. Also, weil wir eine Überproduktion haben, aber die Überproduktion haben wir nur dort, wo Massenproduktion gemacht wird und wo am Markt vorbei produziert worden sind. Und wir haben in Baden auch diese staatlichen Regulierungen, wie sonst auch, dass man zum Beispiel immer nur das Pflanzgut nehmen durfte, das von den deutschen Weinbauinstituten zertifiziert worden ist. Und die haben immer Sorten gezüchtet auf das, wie die Winzer, die Traubenproduzenten ausbezahlt worden sind. Ja. Das heißt nach Kilo, beim Rotwein nach Farbe und nach Öxle, Zuckergehalt des Traubensaftes.
Ach.
So, was haben die Bauern Schlauen gemacht? Die haben dann so gezüchtet, dass genau das gezüchtet.
Ja. Also, Dornfelder halbtrocken.
So, ja, nee, oder auch beim Spätburgunder, ja, oder auch beim Chardonnay. Es gibt deutsche Klone, die riechen wie Sauvignon Blanc. Mhm. Und das brauchst du nicht, ja. Und wir haben geschmuggelt, wir haben die Chardonnay-Trauben aus Frankreich geschmuggelt, als Zierrebe, und haben sie gepflanzt, hat keiner gemerkt. Heute würde man das feststellen über die Genuntersuchung. Aber dann haben wir die sogenannte in Baden die amtliche Prüfnummer. Wir haben so viele großartige Winzer und Winzerinnen in Baden, die neue Ideen gehabt haben. Und dann haben diejenigen, die Masse produziert haben, probieren dann die Weine und sagen, ist es gut oder ist es nicht gut. Das heißt, es ist Geschmackspolizei. Und dann haben die keine Nummer gekriegt und deshalb gibt es viele, die heute im Tafelwein verkaufen und Landwein verkaufen. Und das ist schade, weil großer Wein kommt immer aus einem großen Weinberg.
Aber ist das heute immer noch so? Gibt es die Auflagen immer noch?
Natürlich. Also, aber also mit dieser amtlichen Prüfnummer. Und ich, also das ist, also Julian Huber, ein großartiger Kollege und Freund, der musste manchmal seine Weine zweimal, dreimal prüfen lassen, bis er endlich die Prüfnummer kriegt, was ist der teuerste Spätburgunder aus Baden. Also so ein Schwachsinn. Und wird geprüft von denjenigen, die ihre Brühe nicht loskriegen. Und das ist Verhinderung des Marktes.
Absolut, ja. Und an dieser Stelle folgt jetzt ein bisschen Werbung. Und wer uns schon länger zuhört, der weiß, wir spielen unsere Vinyls mit einem Platinum-Plattenspieler von Sonoro ab und sind von dem absolut begeistert. Denn Sonoro steht seit über 15 Jahren für German Audio Design und vereint in seinen Produkten herausragenden Klang, anspruchsvolles Design und einfachste Bedienbarkeit. Neben Plattenspielern, Hi-Fi-Receivern und Lautsprechern kennt man Sonoro wahrscheinlich vor allem für seine All-in-One-Audiosysteme, wie das Meisterstück. Der Clou beim Meisterstück: in einem Gerät bekomme ich alles, was mein Musikliebhaberherz begehrt. Denn in dem kompakten Gehäuse sind neben Radio und CD zahlreiche moderne Musikquellen wie Bluetooth, Apple AirPlay, Google Chromecast, Spotify und Tidal Connect integriert. Und über AUX, USB, HDMI und alle weiteren gängigen Eingänge lassen sich natürlich darüber hinaus weitere Geräte anschließen, wie natürlich auch der Plattenspieler. Und das fein abgestimmte 2.1-System bietet dank 5 individuellen Class D-Endstufen einen beeindruckend breiten Stereo-Sound. Wer also den Platz oder auch die Kosten für eine Einzelkomponentenanlage scheut, sollte sich das Meisterstück mal echt genau angucken. Und angucken ist hier wörtlich gemeint, denn neben dem beeindruckenden Sound sieht das Teil auch noch richtig gut aus. Das Auslasern zum Beispiel der geometrischen Form in der Aluminiumfront vor den Speakern dauert ganze 45 Minuten in der Produktion. Also da hat man sich es definitiv nicht einfach gemacht, damit dieses Meisterstück richtig gut aussieht. Das Meisterstück bzw. alle Informationen dazu findet ihr online unter sonoro.com. Das war die Werbung und weiter geht's.
Und das ist Verhinderung des Marktes.
Absolut, ja.
Jetzt lass uns über was Schönes und zum Beispiel über diesen großartigen Wein. Ja.
Was hören wir dazu?
Dazu hören wir, hast du ausgewählt, einen Künstler, der natürlich in seinem Genre auch maßgebend Einfluss genommen hat und auch als einer der größten Jazzkünstler unserer Zeit gilt. Und lustigerweise an dieser Stelle muss ich daran denken, Hendrik Thoma hat uns mal erzählt, dass er für diesen Künstler gekocht hat. Der Künstler ist leider einige Monate danach oder Wochen danach verstorben. Ups. Und er hatte kurz die Sorge, ob er damit irgendwie in Zusammenhang gebracht werden kann.
Da ist der Sommelier geworden.
Oh, damit hat er die Menschheit beglückt, im wahrsten Sinne des Wortes.
Hendrik, also mit dem Sommelier alles richtig gemacht. Mit dem anderen, das wissen wir nicht.
Hallo Hendrik.
Wir hören Miles Davis und Michel Legrand mit dem Album Dingo. Und du hast ausgewählt Dingo Howell. Und wir spielen mal ab. Miles Davis.
Ja.
Hast du Miles Davis mal live gesehen?
Yes. Also, wir hatten im Also wenn du so in einem Gasthaus groß geworden bist, dann kriegst du Bildung pur. Und zwar gab es so eine Jazzszene in Freiburg, Waldi Heidebrim hieß der. Und der hat so mit Mangelsdorf und alle zum Essen hergebracht. Und hat einen Jazzclub gegründet in Freiburg. Und ich bin da Mitglied geworden, ohne dass ich das wusste. Und zwar mussten wir um eine Lokalität kämpfen, wo das Jazzhaus hinkommt. Und dann sage ich, irgendwann mal kam mein Vater auf mich zu und hat in der Badischen Zeitung gelesen, sag mal Fritz, hast du einen Vogel oder hast du zu wenig Arbeit oder was? Und ich sage, was ist denn los? Ja, der Waldi Heidebrim schreibt hier in die Badische Zeitung, dass du die Gastronomie machen würdest im Jazzhaus. Und er hat gesagt, oh, davon weiß ich gar nichts. Auf jeden Fall, die Jungs, die haben damals auch in Clubs gespielt, in besetzten Häusern und bin dann mit Jazz konfrontiert worden und es war einfach grandios, ja, also Free Jazz, alles Bebop, alles, was du dir vorstellen kannst. Und der Waldi war ein Wagenbauer, der ein paar krumme Finger gehabt hat, also das ist jetzt nicht schlecht, aber war ein Pianist. Und er hat gesagt, hey, ohne den Miles Davis. Und hab ich gesagt, bist du wahnsinnig, kriegen wir nie. Doch, kriegen wir. Und dann hat Miles Davis in Freiburg ein Konzert gegeben. Und am Abend vorher war eine Session angesagt im Jazzhaus. Und also nur für einen kleinen Kreis. Und er kam nicht. Seine Band hat gespielt. Und irgendwann mal ist die Nachricht gekommen, dass er eben nicht abkömmlich wäre, weil der Oberbürgermeister war auch Jazz-Fan. Rolf Böhme hieß der und der hat sein Auto mit Chauffeur zur Verfügung gestellt. Und da war der so stoned, dass der im Auto
eingepennt ist.
Nein, alles von sich gegeben hat, was man so zu sich nimmt. Und wir haben Angst gehabt am nächsten Tag, der kann morgen nicht spielen, das geht nicht, das ist unmöglich. Aber am nächsten Abend in der alten Stadthalle, klassisch, er mit dem Rücken zur Wand. Und also wenn er dieses feine Töne von sich gab, sehr leise manchmal, es war eine Stille und ich werde es nie vergessen. Ja. Ich werde es echt nie vergessen. Und das Schöne war, dass die Jazzer, die Jatzer, wie man bei uns so sagt, die Jatzer.
Tanzen sie Jatz oder später?
haben wirklich immer gut gegessen und gut getrunken. Und deshalb habe ich viele Kontakte zu Jazzern gehabt. Aber das Miles Davis, der hat die Welt beglückt.
Musik ist ja immer dir auch nah gewesen und auch immer noch.
Ja.
Du hast ja sogar ein eigenes Musikprojekt dann gegründet, aber den Wein nicht ausgelassen.
Nee, also Pino & Rock ist dieses Jahr zum zweiten Mal gelaufen. Und Jan Delay hat da übrigens letztes Jahr auch gespielt. Genau. Scorpions haben gespielt, es haben Fanta 4 gespielt, Lynyrd Skynyrd, Melissa Etheridge, Sportfreunde Stiller, Alvaro Soler und Max Herre großartig mit Joy Dennerlein.
Ja.
Aber das Wichtigste ist, ich bin immer auf.
Ja, erstmal buntes Line-up, sehr bunt.
Ja, sehr bunt, quer und lang, sehr viele neue, auch Preise vergeben für neue Bands, Möglichkeiten gegeben, aufzutreten. Aber das Wichtigste war für mich, ich war immer, wenn ich auf so Live-Festivals war, hat es nie was Gescheites zu trinken gegeben. Ja. Du hast immer eine halbe Stunde warten müssen als Mann, dass du irgendwann mal verlegen an einen Baum, wenn es irgendwo einen Baum gab, stehen konntest. Und Mädels haben es dann noch viel schwerer. Und es hat nur unessbares Zeugs gegeben.
Ja, also, stimmt.
So, und wir haben es hingekriegt dieses Jahr mit drei Michelin-Star-Lokale und einer auch, also eins in so einer Platin-Ebene, das war klar, auch das war neu. Und dann Wirte aus der Gegend, Metzger aus der Gegend und aber auch ein Sterne-Italiener im Public-Bereich.
Cool.
Und es war, ja, weil ich finde, das gehört zusammen. Riechen, gucken, hören, fühlen. Und ja, es war sehr erfolgreich, es ist im Preisach gelaufen. Letztes Jahr können wir es leider nicht machen, weil zu diesem Zeitpunkt die Fußballweltmeisterschaft Viertelfinale ist und die sind alle in der Primetime, wenn du in der Hauptzeit.
Da willst du nichts dagegen setzen.
Das kannst du vergessen. Aber es ist einfach, wir haben wirklich Leute gesehen, die geheult haben. Wir haben für Kinder am Sonntag Family Day, wo die praktisch auch ein Instrument ausüben durften und so weiter. Also ja, es ist etwas, wir arbeiten dran, wann und wo wir das wieder weitermachen.
So geht's ja, ne? Dass du sagst, nee, das kann man besser machen als das, was man bislang erlebt hat.
Ja.
Und es gibt ja auch, gibt es Vorbilder international?
Ja, und zwar, nachdem ich die Idee gehabt habe, habe ich gehört, es gibt Bottle Rock in California. Kennst du das?
Nee.
Oh, musst du Bottle mal rein. Bottle
Rock. Ja. Das klingt super.
Ja, die haben halt wirklich tolle Restaurants auch, aber Metallica und die spielen aus dem oberen Regal. Also das ist auch wesentlich größer. Also ich fand unser so intim, so eine Größenordnung mit 10.000, 12.000.
Naja, das ist ja schon ein fettes Brett.
Ja, und Maximum, aber und die gut versorgen. Es war praktisch ein Weinfest, Foodfest mit Pinot and Rock, also nach dem Pinot Noir genannt, also meine Lieblingsrotwein.
Schon verstanden. Ja. Aber das muss man ja auch erstmal aus dem Boden stampfen.
Ja.
Das ist ja auch ein bisschen Planung und.
Ja, du musst ein paar Verrückte kennenlernen, ein paar crazy people. Und da habe ich genügend im Umfeld.
Ja.
Lümmelst du rum, kriegst was Anständiges zu essen. Und ich habe festgestellt, da kommen immer die besten Ideen. Hm. Wenn man zusammen an einem Tisch ist, was Gescheites zu trinken hat, was Gescheites zu essen hat und sich um Gott und die Welt unterhält, über Essen und Trinken unterhält und dann kommen die besten Ideen.
Grundsätzlich.
Viel mehr, wie wenn du irgendwo in einem Konferenzraum sitzt, im Neonlicht und ich finde das so schade, dass man in Deutschland das immer noch nicht kapiert hat, dass es zusammengehört, dass man Vertrauen an einem Tisch ist und diese Neidkomplexe, dass die Leute das nicht machen dürfen und dass es auch steuerlich nicht berücksichtigt werden kann. Das ist so ungeheuerlich. Kein Mensch lässt sich durch ein Essen und eine Flasche Wein korrumpieren. Korrumpieren geht heute über Bitkom oder sonst irgendwas. Aber nicht an einem Tisch, wo wir Vertrauen haben.
Ja, ja. Also, aber man hat das so überreguliert, nicht? Und das sind so enge Fesseln. Ne? Aber das ist ja immer so, finde ich, in Deutschland. Was wir machen, machen wir auch richtig.
Zu viel. Das ist,
zu viel.
Ich nenne das germanische Pendel.
Ja.
Das immer zu stark umdreht und dann anschlägt und dann wieder zurück. Mit der Ökologie ist genau dasselbe.
Ja.
Aber ich finde, wir brauchen diese Kultur wieder. Eine Tisch- und Esskultur, wie in den romanischen Ländern. Es gibt keinen Geschäftsabschluss, ob Handwerker oder sonst was, wo man nicht zusammen irgendwo in ein Restaurant reingeht und was zusammen isst und zusammen trinkt. Und bei uns ist es verpönt. Das heißt dann die Spesenritter-Scheiße. Ja. Ehrlich. Also das ist
ein Schimpfwort. Ne?
Wir haben keine Esskultur mehr. Nee. Und es ist leider so, also muss ich als Süddeutscher feststellen.
Hier ist noch schlimmer, Norden.
Aber in Kopenhagen ist es schon wieder anders. Kopenhagen hat die Dänen haben mittlerweile eine großartige Ess- und Trinkkultur entwickelt. Wir haben hier großartige Restaurants in Hamburg, die großartige Küche machen. Und ich kann jetzt nur jedem raten, bitte geht dahin. Großartige Köchinnen und Köche, geht dahin, auch in der Top-Klasse, also das im Sternebereich. Aber es gibt zu wenige, die dahin gehen. Und ihr müsst, wenn ihr das bewahren müsst, geht essen und trinken mit euren Freunden, habt Freude daran. Das ist
ganz
so elementar wichtig.
Ganz wichtiger Aufruf.
Und wenn ich bei mir im Dorf kommen, manche ein- oder zweimal im Jahr Nachbarn, die im Dorf wohnen, die sagen, okay, wir wollen jetzt was Anständiges, Handgemachtes essen gehen.
Man soll sich das wirklich mal gönnen und das, was du sagst, dass das auch die in der Runde, ja, in einem Geschäfts- oder auch Freundesmeeting natürlich so viel Kreativität auslöst, wenn man sich mit den Genüssen umgibt. Man braucht immer nur jemanden, der das danach auch exekutiert. Und du musst dich auch nächsten Tag noch dran erinnern.
Ja, logisch.
Also eben noch die Weltidee, morgen muss sie natürlich auch noch. Aber das, was dann hängen bleibt, das ist dann auch richtig gut. Das wird dann auch gemacht.
Prost. Zum Wohl.
Zum Wohle.
Auf den Genuss. Ja, wieder ein Wein aus eurem Hause.
Tut mir leid.
Ja, das ist in Ordnung, das macht ja viel Spaß. Und zwar großes Gewächs, Lage Schlossberg, 8 Karren, Jahrgang 2022. Jetzt ist das ja so, dass ihr immer noch eine ganze Menge Lagen habt, auch eine ganze Menge Großgewächslagen. Ja, ich würde dann dich übergeben, bei dem anderen Wein wusste ich mehr, bei den Lagen kann ich tatsächlich jetzt gar nicht so viel genau dazu sagen. Ja, außer natürlich großes Gewächs, für die, die es noch nicht wissen, ist im VDP, also der Verein der Deutschen Prädikatsweingüter, der hochwertigste, beste Wein aus einer großen Lage.
Ne? Genau. Ja, da haben wir unterschiedliche Sorten, also in der Hauptsache bei uns oder nur Burgundersorten plus Chardonnay. Und muss ich was dazu sagen, das sind die Weine, die mittlerweile am schnellsten ausverkauft sind. Also zum Beispiel beim Spätburgunder, der Spätburgunder Pinot Noir, mhm, frühzeitig auch immer so französische Klone, nicht Klone, Sélection Massal heißt das Dings, angepflanzt, die praktisch die Hälfte der Menge bringen, kleinere Beeren, kleinere Erträge, weniger Zucker, weniger Alkohol dadurch.
Ja.
Und 8 Karat Schlossberg, da haben wir 2 Sorten, Spätburgunder stehen und weiter oben. Ein Grauburgunder, mhm, eines der viel Anti-Mode-Sorten, einfach der meistgetrunkenste Wein in Deutschland mittlerweile.
Mhm.
Und muss ich dazu sagen, dass auch meist bescholten, weil sehr viele Sommeliers das prinzipiell ablehnen, wie sie auch prinzipiell Bordeaux ablehnen. Und zwar, wir waren die ersten in Deutschland, die Grauburgunder auf dem Etikett draufgeschrieben haben, weil es damals so eine Süße war. Mhm. Also sie sind immer süßer geworden, immer später gelesen worden, die hat die Frische gefehlt. Das ist der Grauburgunder ist die kleine Schwester des Spätburgunders. Und es ist eine ganz zarte, elegante Geschichte. Und dieses Teil wächst am Schlossberg ganz oben, das muss man sich so wie ein kleiner Krater vorstellen, mhm, Süd-Südwest, immer im Wind und der Boden ist schwarzer Tephrit, das heißt mit Vulkanasche, mhm, obendrauf, mit Kalk ein und Pinot braucht Kalk, das heißt, der steht den ganzen Tag im Wind, das heißt, wenn es regnet, trocknet sofort ab. Und der Grauburgunder ist meistens zum Daywein, meistens wird er verkauft mit ein bisschen Süße. Mhm. Nun muss ich sagen, da gibt es einige Kollegen, wo der Rieslingverkauf zurückgegangen ist,
ja,
dann eben Grauburgunder so ausgebaut haben wie ein Riesling und ein Grauburgunder verträgt keine Restsüße.
Ich meine, man kann auch die Winzerinnen und Winzer in Deutschland, die Grauburgunder in
Mengen.
Ja, nee, ich wollte jetzt eigentlich eher ins Gegenteil, nämlich also, gehen, in Qualität machen, kannst du ja auch irgendwo an einer Hand abzählen. Das seid ihr, Saalwein macht sehr gute Sachen, Ziereisen macht sehr stark Grauburgunder.
Ja. Aber es gibt mehr. Guckt die neuen Winzerinnen und Winzer, ja, an, ob diese Traubensorte macht's her.
Ja. Ja.
Aber die ist so verkommen. Und das Schöne ist, also im Ausland gibt es 3-Sterne-Lokale, die ausschenken. Und bei uns hat der da entweder, weil er sich zu gemein macht mit der Sorte. Also ich finde, ja, das ist ein Vorurteil. Hört auf mit Vorurteilen. Es gibt genauso viel schlechte Rieslinge wie schlechte Grauburgunder. Das ist leider so.
Ja.
Ja, und von daher, ja, Fakt ist, dass wir mittlerweile übrigens auch vom Spätburgunder am 1. September werden die verkauft, am 2. waren alle ausverkauft.
Ja, schön,
und,
ne?
Und mittlerweile beim Rotwein 40%
krass,
nach ins Ausland.
Ja. 40%.
40%. Und wenn mir mal einer vor 20 Jahren gesagt hat, dass wir irgendwann mal Rotweine nach Italien verkaufen, hätte ich gefragt, ob er noch ganz dicht ist. Und das machen wir mittlerweile.
Ja.
Und es ist so schön, aber es macht wahnsinnig viel Arbeit. Glaubt mir es. Das ist, geht nur handgemacht. Ja, hören wir mal ein bisschen Musik?
Oder? Ja, wir hören jetzt Musik. Wir haben jetzt ein Album eines Künstlers, das ist das Debütalbum. 1973 sind wir gerade unterwegs. Das gleichzeitig auch das erste Album auf einem neuen Label war. Dieser Labelgründer, oder das Label hieß Virgin, der Labelgründer ist Richard Branson, immer noch ganz vielen bekannt. Es gab später auch eine Airline, oder gibt sie noch, Virgin Airlines. Und der Künstler heißt Mike Oldfield und das Album heißt Tubular Bells. Und damit sind ganz, ganz viele meiner Generation, unserer Generation durch die Jugend gewandert. Ne? Und wir gehen einfach mal rein und plötzlich kommen ganz, ganz viele Erinnerungen zurück. Das Spannende hierbei, Mike Oldfield hat fast alle Instrumente selber eingespielt und hat das Glück gehabt, weil das ein Song dieses Albums wurde für den Film Der Exorzist eingesetzt. Und das war natürlich ein Blockbuster und ein Booster. Und manchmal muss man Glück haben, ne? Oder Fortune oder die richtigen Freunde da oben.
Ja, aber Mike Oldfield war der Erste, der so, sagen wir mal, eine demokratische Musik gemacht hat. Das heißt, er war alleine und hat die eingespielt selber. Und ich finde diese Länge und diese, das ist fast meditativ. Ja, und war für mich eines der ersten Lounge-Musiken, die es gab. Also wenn wir heute über Lounge-Musik, also es ist jetzt keine Fahrstuhlmusik aus dem, das damals gab, sondern es war eine Lounge-Musik.
Ja.
Und die von einer unglaublichen Spannung geprägt ist.
Ja, es lädt dich halt extrem ein, sich zurückzulehnen und zu genießen, abzuschalten, aber trotzdem ist man immer ein bisschen aktiv und getriggert, ne?
Ja, und du wartest, wann geht's jetzt endlich los?
Ja.
Und auch auf jetzt. Und das ist bei großen Weinen manchmal dasselbe.
Ja.
Weil ein großer Wein, ja, der spricht dich nicht sofort an, sondern du musst ihn ansprechen, damit er groß kommt. Und er muss im Glas wachsen können. Das heißt, einschenken, riechen, reden, essen, wieder essen, wieder trinken. Und ihr werdet sehen, wie ein Wein im Glas wächst und wie der Unterschied ist. Und das ist das Intellektuelle beim Trinken, beim Weintrinken. Das ist der Unterschied zum Saufen, Alkoholaufnahme, und es ist der, und zum geistigen Trinken. Das heißt, du bist immer dabei und gefordert zu suchen, was ist es, und dann irgendwann mal macht es Boom. So wie bei großen Burgundern manchmal, die so lange zu sind. Oder bei großen Chardonnays auch, ja.
Ja.
Also, und das ist bei Mike Oldfield, deshalb gefällt mir das so, von der Musik her. Und heute gibt es so viel, die ihre eigene Musik zu Hause basteln können und einspielen können und das in Social Media reinsetzen. Das heißt, du hast eine geringere, es ist eine Demokratisierung des Marktes verstanden. Manchmal haben wir ein Problem damit, weil in Social Media jeder Idiot meint, er kann alles von sich geben, obwohl er weder Manieren noch Umgangsformen noch Ahnung hat. Aber bei Musik muss man sagen, da kannst du halt ausschalten. Ja, das andere, ja, muss man eh ausschalten.
Manchmal wünscht man sich aber schon so ein Filter oder eine Empfehlung, ne? Und insofern bin ich ja auch froh, dass ich hier mit euch sitzen darf und so großartige Weine trinken darf. Und für mich sind das ja auch immer ganz tolle Empfehlungen. Also ich bleib da ja auch immer bei und besorg mir die dann auch immer, diese Weine, die wir hier trinken. Mittlerweile sind es natürlich schon relativ viele geworden, die wir hier verkostet haben. Aber ist es auch so, dass man, dass je nach Stimmung ein Wein ganz anders wirkt, schmeckt, also wirken sowieso, aber
das wirken hat eher was Quantitatives.
Ja, ja. Nee. Aber das wollte ich eben eh schon sagen, das ist für mich immer ein riesen ein Handshake zwischen Musik und Wein. Ich kann in so viel verschiedenen Stimmungslagen eine Flasche Wein aufmachen, genauso wie ich in verschiedensten Stimmungslagen immer wieder dasselbe Lied hören könnte, genauso denselben Wein trinken könnte.
Ja.
Und jedes Mal kann es mir was anderes geben.
Wobei ich sagen muss, der Wein verändert sich mit der Lagerung.
Das ist natürlich klar, logisch.
Und deshalb ist es eigentlich auf Vinyl zu hören sowieso schöner, weil die Platte wächst. Und oder live zu hören. Und das ist live zu hören, das wirst du nie das Gleiche haben. Und die wachsen manchmal auch, zum Beispiel, wenn die Scorpions langsamer werden an der Gitarre, sorry, ich sag nichts mehr, aber oder sonst irgendeiner, dann verändert sich das, ja.
Ja,
und bei großen Weinen werden eigentlich immer besser und immer feiner und immer eleganter. Das heißt, auch wenn ich so am Anfang so ein bisschen ein Stinkerle habe, was ich liebe, also so eine Reduktion, eine feine Reduktion, ja, also kein Stinker, wo du nur noch, ne?
Ja.
Und wenn du den 5 oder 10 Jahre später trinkst, das ist eigentlich unglaublich. Und das ist die Verbindung. Also wenn ich Musik höre, dann stelle ich mir vor, wie bei Miles Davis, die Taxi-Szene nicht, aber die Szene, wo er auf der Bühne stand,
ja,
und ich da zuhören durfte und gucken durfte. Und bei Wein erinnere ich mich dann auch immer an den ersten Jahrgang, den ich da getrunken habe.
Ja.
Oder wie hat er vor 10 Jahren geschmeckt?
Wann habe ich ihn getrunken? Wo?
Könnt ihr euch denn eigentlich richtig gut an die Weine erinnern, die ihr getrunken habt? Habt ihr da so ein Weingedächtnis?
Ich bilde mir ein Ja.
Ja.
Also auf jeden Fall ist das, was übrig bleibt. Also ich hab als Kind beim Mittagessen irgendwann mal, da hat sie immer Mittagessen eine Suppe gegeben, ein Hauptgericht, und es gab immer einen einfachen Weißwein zunächst. Und eines Tages, es ist schon lange verjährt, mein Vater kann auch nicht mehr verhaftet werden dafür, hat er mir dann einen Schluck Bordeaux hingestellt, eines sehr alten Jahrganges.
Ja.
Und hat gesagt, Fritz, riech mal. Und dann, das war ein alter Ducre Beaucailloux.
Ach, schön.
Und aus einem Zwischenjahr. Mhm. Und der war so grandios, so 12,5 Volumenprozent Alkohol.
Oh, fantastisch.
Fein, elegant und einfach, einfach großer. Das erinnert, das war mein erster bewusster großer Wein, den ich getrunken habe. 7 oder 8 Jahre war
das. Ich wollte nicht fragen, aber du hast ja gesagt, alles verjährt. Genau. Ja,
ich glaube, es ist so ein bisschen, also klar, auf der einen Seite also ist es natürlich, beruflich als Sommelier brauchst du natürlich irgendwo ein Weingedächtnis, weil du natürlich irgendwo eine gewisse, ne, du musst den Leuten ja auch ein bisschen was erzählen zu dem Wein, aber es gibt Weine und es gibt Weinmomente, die wird man, glaube ich, oder die werde ich in meinem Leben nicht vergessen. Ne? Also das sind viele wunderschöne Momente, wunderschöne Flaschen. Wunderschöne Flasche von dir jetzt ausgesucht, nicht von eurem Weingut, aber ihr vertreibt das in Deutschland.
Ja.
Arnaud Bayot ist ein Burgunder-Winzer. Ich habe das erste Mal vor 2 Jahren, weil ich mit meiner Frau waren wir in Belgien in einer Weinbar gesessen.
Siehste.
Und das war, im letzten Jahr ist der Hype wahnsinnig hochgegangen. Ne? Also man sieht sehr, sehr viel Bayot, es wird extrem getrunken. Spannend, es ist immer noch sehr bezahlbar, finde ich hochgradig toll. Also hier ist man im Bourgogne-Blanc-Bereich bei vielleicht 25 Euro.
Ja.
Das ist jetzt kein Bourgogne Blanc, das ist Nuit Saint-Georges 2022 Pinot Noir.
Ja.
Sehr fein.
Gell? Und auch sieht dieses klassische Farbe für den Pinot, einfach durchsichtig. Und also der, ich war vor 2 Monate bei ihm, das ist ein junger Kerl, der aus dem Nichts angefangen hat. Und der nicht aus einer aus irgendwelche
aus keiner Dynastie kommt.
Nein, und der hat eine unromantische Weinerzeugung irgendwo, also nicht so, wie man sich im Burgund vorstellt, sondern er hat halt kein altes Gebäude gehabt, hat es neu aufgestellt und macht einfach großartige Weine.
Ja.
Saftig, Frucht, also so eine,
elegant, fein,
so, ja, genau,
geschmeidig.
Und eine schöne Säure dabei, ja. Nicht überextrahiert,
nee.
Sondern so dieses feine, samtige, seidige Tannin. Und also hier könnte ich mir jetzt so eine Poularde vorstellen, weißt du, also in der Salzkruste, so mit Trüffel unten drunter, so subkutan die Trüffel runtergefahren.
Das war sehr lecker.
Und und also eine Presspoularde, also eine Poularde, und du schmeckst es dem Vieh an, wenn es anständig aufgewachsen ist.
Auf jeden
das
Fall.
Ist hundertprozentig so, ja. Deshalb, Leute, verzichtet auf irgendwelche Massenfleischgeschichten, sondern wenn ihr Fleisch isst, dann isst ihr was Gutes, zum Beispiel hier im Grill Royal in Hamburg.
Weniger ist mehr.
Weniger ist
wann
mehr.
Wann gibt's denn das Huhn in Salzkruste hier?
Ja.
Können wir das nicht mal irgendwie aus von euch hier in den Norden exportieren?
Ja,
es kann doch nicht sein, dass wir immer zu euch runterkommen müssen, die 6, 7, 8 Stunden.
Ja, vielleicht machen wir mal, ja, machen wir mal ein Pop-up hier irgendwie.
Oder?
Genau. Ja, wir haben ja auch, ja. Auch Pop-ups hier von der Klinkerbar
genau,
bei uns gehabt.
Machen wir
vielleicht
mal
machen wir mal ein Pop-up hier in Hamburg so. Irgendwo.
Genau.
Ne?
Ja, gute Idee.
Das wäre mal ganz geil.
Ich sag's mal dem Konstantin.
Ja.
Das sagt immer, der Alte kommt immer heim, bringt neue Arbeit mit. Nein.
Ja.
Nee, aber nee, der macht es ja gerne. Ist jetzt demnächst im Tantris mit dem Friedrich zusammen,
ja.
Wo er auch jahrelang Postenchef war und kocht dort am Pop-up. Und ich finde es so klasse, dass die Küche eben mal dahin geht und dadurch spannend. Aber können wir mal überlegen. Ich sprich's mal an.
Uns fiel vorhin ein Song ein, Benny, unser Tonmann und ich, wir haben vorhin Hannes Wader gesungen, heute hier, morgen dort. Kommt dir bekannt vor?
Ich habe Alters-ADHS oder sowas.
Schön, ist doch super.
Dann holen wir dich jetzt nochmal ein bisschen runter.
Danke.
Danke auch. Mit Led Zeppelin.
Ja. Yeah.
Und zwar immer wieder gerne das 4er-Album. Und zwar hören wir daraus Stairway to Heaven wieder.
Oh,
oder?
Oh, yeah. Ja.
Das leicht zum
Das Album ist von, das war das vierte Studioalbum, muss man dazu nicht sagen, deshalb heißt es Four. Und ist 71 rausgekommen. All that glitters is gold, and she's buying a stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can get what she came for. She's buying a stairway here. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have two meanings. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts jetzt hassen uns wieder alle, dass wir hier in der, mitten in der Nummer rausgehen. Aber ihr habt ja alle eure Musikabos bestimmt oder kauft euch eine schöne Vinyl und hört sie zu Hause. Weil die Nummer ist wirklich lang. So wie wir sowieso einige Alben hier haben mit sehr langen Stücken. Das war die Zeit. Es sind immer schöne Erinnerungen. Selbst für so junge Hüpfer wie Jonas, ne?
Ja, ich höre ja, wie du weißt, sehr viel, sehr
das
altes Zeug.
Finde ich übrigens cool, dass die jungen Leute auch die Musik der Alten gerne hören.
Ja, es bleibt ja nur die Klassiker übrig. Also ja, es ist auch viel Mist.
Das ja, ist rausgefiltert worden.
Ja, also ich meine, es gibt ja so viele Künstlerinnen und Künstler. Es gibt jeden Tag was Neues. Und ich glaube, mit der Zeit, und das ist beim Wein dasselbe Thema, wenn du als Weingut anfängst, am ersten und zweiten Jahrgang braucht man sich, glaube ich, nicht zu bemessen. Ne? Die Zeit zeigt, was du geleistet hast. Und man sieht es ja dann Leuten wie Miles Davis und Hut Udo Lindenberg, der immer noch relativ aktiv ist. Wenn Leute das 50 Jahre lang hören, dann hat das schon seinen Grund. Ne?
So.
Und an dieser Stelle unterbrechen wir kurz für einen kleinen Musik- und Vinyl-Tipp. Seit kurzem ist sie erhältlich, die sechste Ausgabe der legendären Boxset-Reihe von David Bowie. David Bowie 6. I Can't Give Everything Away. Dieses Boxset umfasst seine Schaffensphase von 2002 bis 2016. Das Set vereint Bowies späte Meisterwerke wie Heaven, Reality, A Reality Tour, The Next Day, The Next Day Extra und Black Star. Dazu kommt ein bislang unveröffentlichtes 31-Track-Live-Set vom Montreux Festival und Recall 6 mit 41 seltenen Non-Album-Tracks. Erhältlich ist dieses Boxset als 13-CD-Edition, dann natürlich digital. Und natürlich als audiophiles 18-teiliges Vinyl-Boxset. Neu gemixt von Bowies Produzenten Tony Visconti. David Bowie 6, I Can't Give Everything Away. Das Schaffenswerk von 2002 bis 2016. Die späten Jahre eines Genies. Jetzt neu erlebbar. Also, viel Spaß damit. Und weiter geht's mit Fritz Keller. Jungs, sind wir denn mit den Weinen durch? Haben wir alles probiert?
Jetzt machen wir was Gutes noch auf. Oh, das machen wir privat.
Und die Flaschen leer. Ja.
Was gibt's, was gibt's denn? Was gibt's denn?
Na, jetzt können wir eigentlich noch ein bisschen was aus dem Bordeaux trinken, oder?
Absolut.
Okay, aber das verraten wir nicht?
Nee,
ist okay, geheim. Dann wir haben so viele Themen nicht angeschnitten, aber...
Rückrunde. Wir machen eine Rückrunde ne? Im Schwarzen Adler. Live-Aufnahme auf der Terrasse und danach ein paar Hühnchen.
Haben wir letztes Mal auch gesagt, es hat geklappt. Ne?
Also, auf geht's.
Wir haben ja noch...
Satt die Hühner. Wir reiten nach Laramie. Ja.
Das klingt gut. Es war so ein wunderbarer Vormittag mit dir. Fritz Keller, herzlichen Dank, dass wir hier sein durften im wunderbaren Weinraum des Grill Royal in Hamburg. Und wir gucken raus in die Sonne auf die Binnenalster und denken,
Slab ist schön, echt gut,
oder?
Slab ist einfach schön. Ja. Und es ist wichtig, die richtigen Leute zu treffen und jeden Tag neue Leute zu treffen. Deshalb geht ins Restaurant, geht in die Restaurants, geht in die Weinbars.
Absolut, kann man nicht häufig genug sagen. Es wird sicherlich eine wunderbare Night oder wird es auch eine Black Night, wie Deep Purple singt. Letzter Song. Wir sind immer noch in den 70ern. 1970 von dem Album Deep Purple in Rock hören wir Black Night. Okay. Schlusswort von dir?
Hat mir wahnsinnig Spaß gemacht mit euch. Macht weiter und einfach die Kulturen verbinden. Essen, trinken, Musik hören.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Danke euch. Danke, tschüss. Danke, danke.
Tschüss. 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 Und wir sagen herzlichen Dank, dass ihr dabei wart bei dieser Folge von Vinyl und Wein. Wir haben uns sehr wohl gefühlt. Freut euch auf die nächste Episode von Vinyl und Wein. Und in der Zwischenzeit freuen wir uns, wenn ihr vielleicht mal in die alten Episoden reinhört, uns bewertet, liked und Kommentare schickt. Seid beim nächsten Mal wieder dabei bei Vinyl und Wein.